Grünfunk, der Podcast über Politik von Luzern bis Bern. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur vierten Folge von Grünfunk. Ein Podcast mit einer grünen, hintergründigen Perspektive auf die politische Landschaft in Bern und in Luzern. Ein Schwerpunktthema mit einer neuen Folge jeden Monat im Gespräch mit Michael Tönggi. Nationalrat, Kommissionspräsident, Historiker und Hobbygärtner aus Kriens. Am Ende gibt es dann noch ein Flurgeflüster, eine überraschende Anekdote aus dem Alltag von meinem Gast. Auf weitere spannende Persönlichkeit im Gespräch kannst du gespannt sein. Ich bin Jan Waldvogel, Geschäftsleiter für den Grünen Luzern, Ex-Journalist und Gastgeber vom Podcast. Schön, lass ich rein. Gern wird die Schweiz als natürliches Idyll mit unberührten Landschaften dargestellt. Doch in der Realität steht es um unsere natürlichen Ressourcen schlecht. Mindestens 1 Million Menschen in der Schweiz konsumieren Trinkwasser, das mit Pestizidrückständen über dem gesetzlichen Grenzwert belastet ist. Und über ein Drittel von 46'000 bekannten Tier- und Pflanzenarten gelten laut dem Bundesamt für Umwelt als gefährdet. Es steht schlecht um unsere Biodiversität. Eine zentrale Ursache für die besorgniserregende Bilanz identifiziert die Initiantinnen von der Pestizid- und der Trinkwasserinitiative bei der extensiven Landwirtschaft. Beide Vorlagen kommen am 13. Juni zur Abstimmung. Zu viel Gülle und Pestizid landet auf den Feldern und im Grundwasser, ist die zentrale Analyse der Befürworterinnen dieser Vorlage. Das ist schlecht für Mensch, Tier und Pflanzen. Laut Stern steht dabei im Fokus. Die Mehrheit der Landwirtschaft im Kanton basiert auf maximaler Intensivierung. Im Kanton Luzern liegt der Anteil der Biobetriebe mit 8,4% deutlich unter dem nationalen Durchschnitt. Zudem haben wir im Kanton Luzern die höchste Nutztierdichte der Schweiz. Es steht viel auf dem Spiel. Heute rede ich mit Michael Tönggi darum über unsere Landwirtschaftspolitik, Gift und Galle auf dem Feld und auch in der politischen Arena. Ja, Michael, du bist ja selber Bauernsohn. Wie haben deine Vorfahren im Unterstrick gewirtschaftet?
Der Hof Unterstrick ist sehr alt, also er stammt aus dem Mittelalter. Das ist aber an sich nicht außergewöhnlich, weil die ganze Struktur im Voralpengebiet auch in dieser Zeit sich eingebildet hat. Sicher Graslandwirtschaft gewesen. Ich weiss aus einem Vertrag von 1881, wo mein Urgroßvater das gekauft hat, hat es geheißen, mit schönem Obstgarten. Also Obst war viel, viel wichtiger gewesen früher. Man hat sicher auch mehr Selbstversorgung noch gemacht mit Gemüse, hat aber damals schon gewisse Sachen zugekauft und was natürlich gäbig war im Unterstrick, man war noch bei der Stadt Luzern gewesen. Man konnte Produkte auch auf dem Markt verkaufen, gerade durch Obst, so Sachen, weiss ich, dass das meine Grosseltern noch gemacht haben. Später war es vor allem einfach Milchwirtschaft gewesen. Meine Eltern hatten noch Schaf und ich habe dann amigs geholfen, Emden oder Krise aussteindeln, wenn meine Schulgespendchen in Rimini in der Ferien waren. Ich durfte aber durchaus dafür in die Seebade in Zorb dürfen.
Ja, das ist spannend, der Rückblick in die Geschichte auch und eine Geschichte, die viele Luzernerinnen und Luzerner teilen, weil die Schweiz und auch Luzern, das ist ja noch nicht lange ein Land von Dienstleisterinnen und hochspezialisierter Industrie. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts haben mehr als ein Drittel der Schweizerinnen die Land- und Forstwirtschaft ihres täglichen Brot damit verdient. Heute sind es nicht mal mehr 4 von 100 Personen in der Schweiz. Was hat sich verändert in der Landwirtschaft, dass sie heute so viele Probleme verursacht für Mensch und Natur?
Die Landwirtschaft ist da, glaube ich, keine Ausnahme. Es geht vor allem darum, dass man über seine Verhältnisse lebt, mehr Ressourcen braucht, als man eigentlich zur Verfügung hat. Das ist für jeden Einzelnen ein Problem, aber auch für unsere Landwirtschaft. Raubbau hat es natürlich früher schon gegeben, vor allem im Bereich vom Wald. Da hat man ja dann früh angefangen zu schützen. Aber lange Zeit haben ja Menschen gar nicht Möglichkeiten gehabt, den Boden so kaputt zu machen oder zu überdüngen, wie das heute möglich ist. Und wir haben natürlich einen Fortschritt gehabt, der einerseits uns allen zu gut gekommen ist, der in den Bäuerinnen und Bauern erlaubt hat, mehr zu produzieren. Und gleichzeitig haben wir halt die Probleme mit dem Futtermittel, das man um die ganze Erde herumkarren. Das hätte man vor 50 oder 100 Jahren gar noch nicht können. Mit synthetischen Pestiziden, die noch nicht existiert haben. Also wir haben hier auch den Treiber, den wir sonst können in der Welt.
Ja, schauen wir auf den politischen Status quo ein bisschen genauer hin. Dass unsere konventionelle Landwirtschaft, wie du sie jetzt auch beschrieben hast, nicht nur feine Produkte herstellt, sondern auch ein Problem darstellt, ist sicher schon länger bekannt. Bekanntes Beispiel da sozusagen ist das massive Fischsterben in den 80er Jahren in den Mittellandseen. Was ist politisch schiefgelaufen, dass wir immer noch mit diesen tiefgreifenden Herausforderungen zu kämpfen haben?
Also vielleicht muss man zuerst sagen, dass es schon Massnahmen gab in der Zwischenzeit. Man hat vor 20 Jahren eigentlich die Landwirtschaftspolitik neu ausgelegt, dass man gesagt hat, man dort nicht mehr Produktion von Gütern unterstützen, sondern Leistungen, die Bäuerinnen und Bauern erbringen. Also im Biobereich oder Biodiversitätsbereich, Tierwohl. Man hat gesagt, man will das fördern und nicht mehr, dass sie möglichst viel Milch produzieren zum Beispiel. Das Problem ist einfach, dass wir noch nicht dort angekommen sind, wo wir müssten. Die Umweltschutzziele werden nicht erreicht in der Landwirtschaft. Die Biodiversitätsflächen sind nicht so gut, wie sie müssten. Und wir haben vor allem ein Problem, dass unsere Landwirtschaft extrem stark auf Fleischproduktion ausgelegt worden ist. Und dort hat man eigentlich in den letzten Jahren noch mal einen Zacken zugelegt, dass man zum Beispiel vor allem mit der Pulli-Produktion viel mehr haben im Inland als früher. Das ist für das Tierwohl vielleicht gut, aber für die Düngung der Böden ist das natürlich ein riesiges Problem. Da hat man quasi eine Ursol-Produktion angefangen mit zugekauftem Futter, wo unserer Landwirtschaft letztlich nicht gut tut.
Und da sind wir zumindest in der Kritik und zumindest in der Abstimmung, die jetzt dann ansteht. Reden wir doch konkret über Pestizide- und Trinkwasserinitiativen. Du setzt dich bei beiden Vorlagen für ein Ja ein. Warum braucht es zweimal Ja für Pestizide- und Trinkwasserinitiativen am 13. Juni?
Wir haben grosse Probleme im Bereich der Pestizide. Wir wissen, dass viele Wasserquellen, das ist vielleicht ein bisschen fest gesagt, versucht, aber sie sind einfach über den Grenzwert. Millionen Leute trinken das Wasser. Wir haben aber auch das Problem mit der Überdüngung der Böden. Wir haben es schon gesagt, der Sandbachersee, der Baldeckensee müssen belüftet werden seit Jahrzehnten jetzt. Es bessert sich einfach nicht. Und da hat sich gezeigt, dass die Landwirtschaftspolitik in den letzten Jahren einen Stillstand gemacht hat. Und die Initiativen bringen jetzt den Schub, den wir brauchen und auch die ganz klare Ausrichtung.
Mhm. Es gibt aber auch differenzierte Stimmen innerhalb von der Umwelt- und Naturschutzbewegung, auch bei der grünen Fraktion. Unter anderem ist Biobäuerin Christine Badetscher gegen Trinkwasserinitiativen. Sie sagt, dass mit den Trinkwasserinitiativen sich die Landwirtinnen, die die schädlichsten und intensivsten Landwirtschaftsbetriebe einfach freikaufen damit, indem sie Subventionen, die sie bisher bekommen vom Bund, verzichtet. Und das ist ja mit den Trinkwasserinitiativen theoretisch möglich. Dadurch würden sich einfach Probleme zusätzlich verschärfen, wenn man so einfach sich freikaufen kann. Wie siehst du das?
Ich glaube, das ist nicht so ein Problem, weil einerseits müssen sich die Bäuerinnen und Bauern, die keine Subventionen mehr nehmen und gleich noch mit Pestiziden ihre Pflanzen behandeln, sich auch an Vorgaben halten. Also man kann da nicht einfach rumgifteln, wie man will, sondern da gibt es auch andere Vorgaben, die jetzt nicht mit den Direktzahlungen verknüpft sind. Und das andere ist, man muss sich schon überlegen, wer kann denn wirklich verzichten. Und das sind wahrscheinlich relativ wenige ganz, ganz, ganz grosse Bauern oder vielleicht noch Obstbauern. Da kann es auch sein, dass es möglich ist, vielleicht noch im Gemüsebereich. Aber die allermeisten Bäuerinnen und Bauern sind auf die Direktzahlung angewiesen, weil ein grosser Teil von ihrem Einkommen dort rauskommt. Und von dem her finde ich, ist es ein kleiner Scheinunterschied zwischen den Pestizid- und Trinkwasserinitiativen. Sie sind einfach anders konstruiert, aber ich glaube nicht, dass es die Wirkung wird haben, dass da massenweise Bäuerinnen und Bauern aus dem Direktzahlungssystem aussteigen, weil sie sich das letztlich nicht erlauben können.
Die Trinkwasserinitiative wird zum Teil auch kritisiert, weil sie eine sehr enge Forderung im Gesetzestext geschrieben hat, respektive einen Verfassungstext. Es dürfte nur noch hofeigenes Futter eingesetzt werden auf dem Hof, vom Hof selber. Befürworterinnen sagen jetzt, dass man das einfach grosszügig auslegen kann und sie auch bereit wären dafür von Seiten der Initiantinnen. Ist das denn legitim, dass man jetzt einfach einen Initiativtext umdeutet, wenn es eigentlich anders steht in der Vorlage?
Ja, ich finde, es ist legitim und letztlich muss das Parlament ja die Initiative eh umsetzen auf Gesetzesebene. Das ist unsere Arbeit, die machen wir in Bern. Das ist auch normal. Und es ist auch so, wenn man das Parlament kennt, kann man etwa ahnen, wie die Auslegung dann gemacht wird. Und wenn die Initiantinnen selber sagen, das Hofeigene, das tun wir regional oder gesamtschweizerisch auslegen, dann werden wir das auch so umsetzen. Und ich finde tatsächlich, das darf man sagen, die Trinkwasserinitiative ist jetzt nicht die allerbest formulierteste Initiative. Ich finde, die Kritik kann man üben. Gleichzeitig muss man auch wissen, am Schluss stimmt man ja oder nein, das ist ein binäres System. Und man kann nicht sagen, ja, ich bin eigentlich zu 85% dafür oder 57%, sondern es braucht das Signal für ein Ja. Und ich würde auch ein bisschen für milde plädieren in dem Sinn, dass Initiativen von einem Initiativkomitee, vielleicht von einem Verband oder Partei geschrieben werden, da von einer Person, das ist also stark, Franziska Herrn gewesen. Und wenn wir im Parlament eine Verfassungsänderung machen, dann haben wir eine Vorlage, die geht in die Vernehmlassung, dann tut man sie nochmal umschreiben, dann kommt sie in die Kommission, dann kommt sie in Rot und das dreimal hin und her. Und am Schluss hat man etwa 4 bis 5 Jahre lang über den Text diskutiert, bevor er in Kraft ist. Und von dem her sind eigentlich Initiativtexte, die zur Abstimmung kommen, nie perfekt. Da gibt es auch viel zu viele Diskussionen drumherum, weil letztlich geht es um einen Grundsatz, jeweils, wo man mit dieser Initiative erreichen
will. Auch bei der Pestizidinitiative gibt es Fragezeichen. Eine Frage, die sich zum Beispiel stellt, ist, wie denn das Importverbot, das vorgesehen ist, für Produkte, die Pestizide enthalten oder mit hergestellt worden sind, tatsächlich umgesetzt werden. Das kann ich mir jetzt persönlich schwer vorstellen, wie man jetzt wirklich konkret schaut, dass ja kein Produkt, das eben kritische Pestizide haben, wirklich, dass sie nicht am Schluss doch im Regal von Coop, Migros oder Aldi liegen.
Can, ich kann dich beruhigen, es ist nicht so kompliziert, oder? Weil das machen wir ja heute schon in vielen Bereichen. Wir arbeiten mit Labels. Und Grossverteiler tun ja auch mit dem Werben. Das ist Label Bio oder es ist irgendwie sozialverträglich produziert. Also Fairtrade, das gibt es eigentlich schon. Und wir sind ja auch in einem Bereich, wo nicht der Freihandel gilt. Also wir haben ganz wenige Bereiche, im Lebensmittelbereich haben wir Freihandel und von dem her ist es auch nicht so schwierig, Vorgaben zu machen. Und es ist ja auch so, dass es im Ausland interessant ist für uns zu produzieren, weil wir relativ kaufkräftig sind und das auch abkaufen dann. Und wenn wir da Verträge machen mit den Bäuerinnen und den Bauern oder Verteilorganisationen im Ausland, dann müsste das ja funktionieren. Man hat ja jetzt gerade, das haben wir leider verloren, aber bei Indonesien, beim Palmöl zum Beispiel, hat man ja auch gesagt, man dürfte nur gewisses zertifiziertes Palmöl einkaufen und genauso gut kann man das machen bei pestizidfreien Produkten.
Ja, ein Argument von den Gegnerinnen ist auch, dass mit den beiden Initiativen viel weniger Nahrungsmittel in der Schweiz produziert werden könnten und wir dann einfach Fleisch, Gemüse oder Milch aus dem Ausland importieren. Wie siehst du das? Ist unsere Ernährungssouveränität, wo wir so grosse Stücke drauf tun, gefördert? Sollten wir zweimal Ja stimmen am 13. Juni?
Ja, ich meine, der Begriff ist einerseits ein bisschen schwierig, weil wenn wir mit einkauftem, vom Ausland einkauftem Futtermittel bei uns Fleisch produzieren, weiss ich nicht so genau, ist jetzt das eigens produziertes Fleisch oder wo tut man das jetzt dazu zählen? Also der Teil muss man sicher mal wegrechnen bei der Ernährungssouveränität, weil also, das ist ja auch so ein bisschen ein Begriff, wo zum Teil aus dem Zweiten Weltkrieg kommt oder mindestens mit dem verhaftet ist, auch wenn es eine sehr moderne, aktualisierte Fassung natürlich von dem gibt, wo ganz anders gemeint ist. Das andere ist ja auch, was heisst denn Ernährungssouveränität, wenn wir unsere Böden langfristig kaputt machen oder das Wasser verseuchen? Ich glaube, Man kann auch nicht die heutigen Zahlen einfach hochrechnen. Mit diesen Initiativen wollen wir ja in der Landwirtschaft auch einen anderen Weg aufzeigen. Es gehört dazu, dass man die Forschung anders auslegt. Heute geht das allermeiste Geld in der Forschung in die konventionelle Landwirtschaft. Das muss man neu auslegen. Man hat ja auch die Idee, dass man wieder versucht, eher standortgebundene Pflanzen zu fördern. Also in dem Sinn gibt es ja nachher auch eine Entwicklung. Und man kann nicht sagen, ohne Pestizide gibt es einfach 30% weniger Lebensmittel, sondern das ist etwas, was sich wird entwickeln. Wir wissen das zum Beispiel vom Weinbau, aber auch von anderen Produkten, dass man gerade auch mit neuen Sorten relativ nah an die Erträge kommen, die wir heute eh schon in der konventionellen Landwirtschaft haben.
Ja, es geht weiter mit kritischen Fragen. Viele Bäuerinnen sagen auch, dass ihre finanzielle Zukunft gefährdet ist, sollte Trinkwasser- und Pestizidinitiativen angenommen werden. Sogar Bio-Swiss ist dagegen, weil sie offenbar fürchtet, dass Biopreise zusammenbrechen würden, wenn plötzlich Bio der neue Standard ist. Was sagst du zu diesen Befürchtungen?
Was ich bei den Bio-Bäuerinnen und Bio-Bauern kann oder könnte nachvollziehen, ist, dass sie sagen, ja, Trinkwasserinitiativen, die lassen ja weiterhin Pestizide zu. Wir werden dann also tatsächlich mit dreckigeren Produkten konkurrenziert, auch aus dem Ausland. Das würde ich eigentlich noch verstehen, aber dass sie das Gefühl haben, die Biopreise sinken, das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Und ich glaube auch, dass die Berechnung in dem Sinne nicht ganz richtig ist, weil ja wahrscheinlich nicht nur die Lebensmittelpreise berücksichtigt werden sollten, sondern eben letztlich die Einkommen der Bäuerinnen und Bauern, und die setzen sich aus ganz verschiedenen Faktoren zusammen, also auch aus den Direktzahlungen. Es geht eben auch darum, in welche Richtung tut sich dann noch die Landwirtschaft entwickeln. Und ich glaube, das muss man in einem Gesamtpaket anschauen, und die Berechnung von einem Stand heute aus ist falsch.
Machen wir vielleicht noch einen Schritt nach oben, ein in die Grössenperspektive. Die grossen Profiteure von der jetzigen Landwirtschaft, sind das denn wirklich die Bäuerinnen? Die Rede ist von der Agrochemie-Lobby mit global einflussreichen Konzernen, wo Futtermittel, Saatgut, Pestizide und viele andere wichtige Produkte herstellen, wo es für den Kreislauf von der heutigen konventionellen Landwirtschaft auch braucht. Das sind also auch hochspezialisierte Industrieprodukte in gewisser Maße. Bei vielen Produkten kontrollieren wenige Konzerne da den globalen Markt. Sie heissen zum Beispiel Bayer, Syngenta oder Louis Dreyfus Company. Das schafft doch auch grosse Abhängigkeiten. Warum wollen sich da die Bäuerinnen nicht lossagen davon?
Ich glaube, das System ist auch relativ kompliziert, oder? Und man ist natürlich in gewissen Abhängigkeit als Bauer oder Bäuerin, in dem Sinn, dass man ja, man ist ein Kleingewerbebetrieb, die Komplexität hat zugenommen, nicht nur als Bauer, sondern man muss eine Buchhaltung abliefern, man muss das mit den Steuern verstehen und wie das eben mit dem Landwirtschaftsrecht funktioniert, und der Anspruch dann auch bei der Produktion zu sagen, ich mache das vollkommen allein, ich tue mir alles selber überlegen, ist ein hoher Anspruch, das muss man ehrlicherweise auch zugeben. Und es ist natürlich ein praktisches System, ich würde jetzt eben nicht sagen ein bequemes, aber ein praktisches, wenn man als Bauernbetrieb dann auch eine ganze Palette vom Saatgut über Düngemittel, über das Spritzmittel und so aus einer Hand hat. Man weiss ja dann vielleicht auch, woher man es verkaufen kann. Und von dem her ist das natürlich etwas sehr Gäbiges, was die grossen Betriebe auch in den Bauern zur Verfügung stellt. Einfach mit den negativen Folgen, die es am Schluss hat.
Kurz vor den Abstimmungen über die beiden landwirtschaftlichen Initiativen ist in Bundesbern die Agrarreform 22+ gestopft worden. Was sind die wichtigsten Forderungen dieser Reform und warum sind die denn auf Eis gelegt worden, so kurz vor dem 13. Juni?
Der Bundesrat hat gesagt, wir haben gewisse Ziele in der Landwirtschaftspolitik nicht erreicht. Nach der AP 14-17 war es, glaube ich, man kann die jeweils noch mal verlängern. Es ist eben um die Umweltziele gegangen, wo man eigentlich kein wirklich erreicht hat. Man hat zum Beispiel bei der Biodiversitätsfläche zwar die Flächen erreicht, die man wollte, aber die sind einfach schlecht vernetzt. Das heisst, jeder Bauer mach die einfach dort, wo der steilste Hang ist oder der schattigste, das ist auch begreiflich, aber es gibt natürlich am Schluss einfach kein zusammenhängendes Netz, was braucht die für Biodiversität zu fördern. Es hat in diesem Bereich einfach Lücken, die man wollte korrigieren, auch die Überdüngung der Böden, man wollte Grossvieheinheiten absetzen, die Bauern dürften haben. Es hat aber auch noch einen Teil gehabt im sozialpolitischen Bereich, dass zum Beispiel verheiratete, angeheiratete oder verpartnerte Partner dann sozial versichert werden. Also es war ein Gesamtpaket gewesen, eine wichtige Grundvoraussetzung, dass man die Landwirtschaftspolitik wieder auslegen kann. Und eigentlich macht man das dann auch immer zusammen mit dem Zahlungskredit auf mehrere Jahre. Und wir haben jetzt nur den Zahlungskredit verabschiedet und eigentlich wie den Inhalt dazu nicht. Und die Idee natürlich vom Bauernverband war, uns geht das zu weit. Wir wollen jetzt nicht mehr, machen Richtung Biodiversität, Vorgaben. Und hat da das Powerplay aufgezogen und die AP22 Plus sistiert. Das war für uns sehr schwierig gewesen. Wir hätten gerne vorher über das Gesamtpaket, über die Ausgangslage diskutiert und nachher dann über die zwei Initiativen. Weil wenn man das richtig angegangen wäre, hätte man auch vielleicht die Initiativen können zurückziehen, je nachdem, weil dann wirklich die klaren Massnahmen auf dem Tisch gewesen wären. Und der Bauernverband hat da ein Powerplay gemacht und gesagt, wir gehen jetzt auf Tutti, wir wollen, dass die Initiativen abgelehnt werden, dass der Druck nachher nicht mehr um ist und dass man nachher eine relativ lasche Agrarreform kann machen kann.
Also sollten beide oder vielleicht einfach eine von diesen Vorlagen vom Volk verworfen werden, dann heisst es, sieht es aus, wir werden ein paar Jahre oder Jahrzehnte so weiter wie bisher zu befürchten haben.
Ja, vielleicht nicht gerade Jahrzehnte, aber wir werden dort einfach eine Reform haben, die nicht sehr weit geht. Und was halt auch zu befürchten ist, ist schon, dass auch letztlich die Entscheidung und die Sistierung auf Bäuerinnen und Bauern wird zurückfallen, weil ich merke natürlich schon, dass es Leute gibt, die dann vielleicht am Schluss Nein stimmen, aber die eigentlich über das Powerplay ziemlich verärgert sind. Und in den letzten, ich sage jetzt so, in den Nullerjahren, wo es um das Genmoratorium gegangen ist und um andere Fragen, hat es eine Koalition gegeben von den Konsumentinnen und Bäuerinnen, Konsumenten, Bauern, die zusammengehabt hat, die sehr, sehr wichtig ist bei uns, weil wenn die Bäuerinnen und Bauern die Unterstützung verlieren, dann sind eben nicht nur Direktzahlungen unter Druck, sondern dann geht es dann auch um den Zollschutz, den wir von den Grünen her immer unterstützt haben. Aber irgendwo kommt dann schon auch der Punkt, wo man sich fragt, ja, warum sollen die Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten über 3 Milliarden Franken pro Jahr ausgeben, weil die Produkte künstlich verteuert werden, damit die inländischen Produkte auch konkurrenzfähig sind. Also der Weg, wodurch es nachher geht, ist ziemlich offen. Und da gibt es auf beiden Seiten natürlich auch eben entsprechend schlechte Stimmung.
Ja, was ist eigentlich die Rolle vom Bauernverband in dieser ganzen Debatte? Sie hat da mit einem ziemlich unräumlichen Deal, du hast vorhin gesagt, mit die AP22 bodiget. Aber vorher hat der Bauernverband sich dann dafür hingehabt, Konzernverantwortungsinitiativen abzulehnen und dagegen zu kämpfen. Und dafür hat eben die Unterstützung von der Wirtschaft gewunken, die mitgeholfen hat, dann die AP22 auf einzulegen. Was ist da los?
Gut, auf der einen Seite kann man sagen, so Hinterzimmerdeal, die gibt es ja immer. Auf das werden wir ja auch trainiert, dass wir das machen. Das sind vielleicht auch gut schweizerische Kompromisse. Es war natürlich schon ärgerlich gewesen, weil die Frage ist halt einfach, in welche Richtung geht denn der Bauernverband? Will er mit der Wirtschaft zusammenarbeiten? Erhofft er sich dort wirklich langfristig auch Unterstützung? Oder müsste er sich nicht bei den Konsumentinnen und Konsumenten oder bei breiteren Kreisen wirklich die Unterstützung holen, wo letztlich wo er davon abhängt? Weil ich habe jetzt sehr viele Appelle immer gehört, ihr Konsumenten, ihr müsst doch und so, wo ich schon finde, ihr müsstet jetzt vom Bauernverband her vielleicht eher mit dieser Seite zusammenarbeiten, als mit einem unsicheren Kantonist auf der Seite der Wirtschaft.
Essen, Ernährung, das ist etwas, das ganz klar für Emotionen sorgt. Da möchte ich jetzt auch kurz einfach generell auf der übergeordneten Ebene über den kurz über Abstimmungskampf reden. Der wird sehr hart geführt. In Luzern trauen sich offenbar Biobäuerinnen nicht öffentlich aufzutreten für die beiden Initiativen. Gerade vorher haben wir ja einen grünen Nationalrat, der alle öffentlichen Auftritte abgesagt hat, weil man ihn massiv bedroht hat. Es werden Plakate, gerade auch in der Landschaft, im Kanton, zerstört. Die Emotionen kochen auf. Warum wird das mit so harten Bandagen hier operiert bei dieser Abstimmung?
Ja, ich glaube, es ist einerseits schon so, dass sich Bäuerinnen und Bauern sehr angegriffen fühlen. Sie machen einen harten Job. Sie setzen sich ein. Sie halten sich auch die Vorgaben meistens und haben das Gefühl, sie sind da unschuldigerweise auf der Anklagebank. Und ich glaube, es ist auch schwierig, ihnen zu erklären, dass es sich nicht gegen Bäuerinnen und Bauern wendet, sondern gegen ein System und gegen eine Landwirtschaftspolitik, die aus unserer Sicht in die verkehrte Richtung läuft. Da braucht es auch noch die Gespräche. Ich finde aber zum Teil schon auch, dass es schwierig ist, in den Bäuerinnen und Bauern das zu erklären. Ich komme viele E-Mails über und auf Facebook, wenn ich etwas poste für die Initiative, dann kommt gerade so reflexartig, ja, der kann ja gar keine Ahnung haben von Landwirtschaft. Das ist ein Städter. Der war noch nie auf einem Bauernhof. Das kommt wie reflexmässig und man geht gar nicht auf das Argument ein. Und dort finde ich, muss ich halt sagen, ja, Bäuerinnen und Bauern haben vielleicht den Weg schon auch immer noch vor sich, dass sie merken, dass sie nicht einfach freie Unternehmer sind, sondern dass sie abhängig sind von Direktzahlungen und dass halt die Städterinnen und Städter, wo man das Gefühl haben, die haben ja noch nie einen Gabel in der Hand gehabt, dass die auch Ansprüche haben an die Landwirtschaft und dass man das akzeptiert, weil sonst eben irgendwo die Koalition total auseinanderbricht. Und ich finde, ich merke das selber auch, dass ich dann manchmal emotional werde, wenn mich dann ein Bauer anspricht und sagt, was habt ihr wieder zu Bern gemacht? Und sich aufregt über jede Auflage, die er hat. Und ich muss sagen, ja, aber wenn man 50% vom Lohn vom Staat überkommt, dann muss man sich halt auch irgendwo an die Auflagen halten. Es ist eine schwierige Diskussion. Wir müssen die sicher auch wieder aufnehmen. Denken wir, ja, vielleicht müssen wir halt auch schauen, dass die Kleinbauern zum Beispiel auch noch weiter gestärkt werden, dass man da auch die Bäuerinnen und Bauern unterstützt, die sagen, ja, wir sind bereit, auch wirklich einen anderen Weg zu gehen. Und vielleicht den anderen Bauern auch sagen, ich finde es manchmal auch, dass sich sehr stark an Bauernverband halten und diesen Parolen einfach folgen. Es können auch Biobauern selber, die gegen die Initiative sind, einfach nur, weil sie sich selber angegriffen fühlen und überhaupt nicht inhaltlich, weil sie sich schon längstens an die Vorgaben halten.
Wie gehen die beiden Abstimmungen aus? Am 13. Juni hat die Pestizid- und Trinkwasserinitiative noch eine Chance angenommen zu werden?
Ich hoffe es. Wir kämpfen dafür, wie bei jeder Initiative.
Trotzdem, es kann sein, dass die beiden Vorlagen natürlich scheitern, da, trotz all dem Optimismus, den du an den Tag legst. Welche Szenarien sind möglich? Kann die Frage ist ein bisschen angeschnitten, einfach so wie bisher weitergehen?
Nein, es kann nicht weitergehen wie bisher, weil das würde heissen, dass wir kapitulieren vor den Aufgaben. Wir haben im Biodiversitätsbereich eine enorme Aufgabe. Ich bin damals, das ist jetzt glaube ich 2 Jahre her, sehr verschrocken, als die Berichte rausgekommen sind zur Biodiversität und wo wir gemerkt haben, wie schlecht das ist und dass sie immer noch abnimmt in der Schweiz. Wir haben nach wie vor die Aufgaben im Bereich Überdüngung der Böden, Pestizide. Ich meine, dort werden wir sicher müssen dranbleiben und weitergehen, weil dort ja eigentlich selbst vom Bundesrat her klar die Meinung ist, es braucht mehr Massnahmen. Aber für das brauchen wir eben wirklich den Druck vom 13. Juni, weil es sonst sehr, sehr schwierig ist und die Konfrontation sonst noch härter wird.
Genau, Diskussion, Konfrontation, das ist spürbar. Was ist der Weg für die Grünen? Was wird die grüne Fraktion, was wird die grüne Partei machen? Wenn es jetzt Nein geben, ja, gerade auch, weil selbst bei der Fraktion man sich über das Rezept ja nicht so ganz einig ist.
Nein, das ist nicht, also wir sind uns glaube ich schon einig. Es ist einfach das Binäre, wo wir am Schluss 0 oder 1 muss sagen bei so einer Abstimmung. Aber ich glaube, in welche Richtung die Landwirtschaftspolitik geht, sind wir uns relativ einig. Wir sind, was man vielleicht kann sagen, jetzt 35 statt vorher 12. Und da finde ich auch, da darf es ein bisschen breiter werden. Und es müssen nicht immer alle genau die gleiche Meinung haben. Aber dass wir richtig mehr Biodiversität gehen müssen, dass wir auch schauen müssen, dass wir kleinräumige Strukturen schützen und weiter arbeiten, das ist ja auch ein grosses Thema. Das ist für uns vollkommen klar. Es ist für uns bisher auch vollkommen klar gewesen, dass wir den Grenzschutz weiterhin wollen, dass wir nicht irgendwie eine Liberalisierung von der Landwirtschaft, die ja zum Teil auch vorgeschlagen wird, sondern für uns ist es klar, die Landwirtschaft, wenn wir, sie darf einen Preis haben, aber sie muss auch im Umweltschutzbereich sich verbessern.
Hoffen wir in dem Fall auf eine Weiterentwicklung und dass wir da die Herausforderungen gerade auch für den Schutz für unsere Natur, aber für uns Menschen auch, dass wir das hinbekommen. Jetzt zum Schluss noch wie immer Schmankerl aus Alltag. Michael, hast du ein Flurgeflüster dabei?
Nein, ich habe wieder mal kein Flurgeflüster, aber ich habe eine historische Anekdote zum Unterstrick.
Sehr schön.
Weil zu dem Unterstrick, das ist ein ganz steiles Land, das ist ein Schattenhang, heute ist die Autobahn unten dran. Aber zu dem Unterstrick hat im 19. Jahrhundert die Tatematt gehört. Und das war Streuland gewesen. Also das ist Sumpf gewesen. Und mein Urgroßvater hat dann nicht die Datematte zugekauft, sondern weiter oben noch Land, wo dann später überhaupt keinen Wert mehr hat. Aber ich denke immer, wenn er 1881 Datematte gekauft hat, jetzt steht nämlich heute der Pilatusmarkt drauf, wäre ich ja vielleicht bei der FDP gelandet, statt bei den Grünen.
Also, da sind wir wahrscheinlich dankbar, dass du nicht zum Grossbürger und Bourgeoisen Nationalrat geworden bist, sondern der kleinbürgerlichen, wie soll ich sagen, Tradition nahe am Boden bei den Grünen geblieben ist. Schön, hast du dir heute Zeit genommen, die beiden komplexen Vorlagen und die doch komplexe Diskussion auch über die Landwirtschaftspolitik generell in der Schweiz. Hinterlässt ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, doch eine Bewertung zum Podcast auf Spotify oder auf der Webseite von Michael Tönggi, michael-tönggi.ch. Ich danke fürs Zuhören, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, und bis zum nächsten Mal. Moderation und Redaktion Jan Waldvogel, technische Unterstützung und Musik Nico Zumstein.